Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Sterben ist kein leichter Gedanke. Viele von uns schieben ihn weit von sich, aus Angst, aus Unsicherheit. Doch was passiert, wenn das Lebensende näher rückt? Wer bleibt, wenn das meiste wegbricht? In Gräfelfing bei München gibt es Menschen, die genau dann da sind. Die Malteser. Mit ihrem ambulanten Hospizdienst begleiten sie Schwerkranke in ihrer letzten Lebensphase, zu Hause in vertrauter Umgebung.
Menschen zu ermöglichen, eben diesem Wunsch, zu Hause das Sterben zu ermöglichen, das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und da eben die Möglichkeiten und Räume zu schaffen dafür.
Ambulant heißt, die Hilfe kommt dorthin, wo der Mensch lebt. Oft wissen Betroffene und Angehörige gar nicht, dass das möglich ist oder dass sie nicht allein sind mit dieser Aufgabe.
Viele denken, Hospiz ist nur stationär. Also es gibt viele, die nicht wissen, dass es sowas ambulant für zu Hause gibt. Also dass es wirklich so ein gutes Netzwerk gibt, was gut versorgt und man wirklich gut zu Hause das bewältigen kann.
Einen zentralen Teil übernehmen dabei Ehrenamtliche wie Barbara Czermak. Sie schenken Zeit und einfach ihre Anwesenheit.
Also ich engagiere mich im Hospizdienst, weil dieses Thema Sterben und Tod von uns allen aus lauter Angst so weit weggeschoben wird. Und das gefällt mir nicht und da gehe ich gerne hin.
Die Begegnungen sind intensiv, direkt, manchmal schwer, oft berührend.
Wir beide wissen, worum es geht. Wir beide wissen, dass dieser Mensch sterben wird. Und da gibt es einfach andere Themen und ein wirklich sehr intensives, unmittelbares Miteinander, das auch sehr schön sein kann. Das ist nicht immer nur schlimm.
Und sie hinterlassen Spuren, nicht nur bei den Sterbenden, auch bei den Begleiterinnen und Begleitern.
Ich mache durch die Menschen, die ich begleiten darf, die Erfahrung, dass der Tod normal ist, dass er meistens friedvoll ist und vor allen Dingen er ist zu bewältigen.
Was Hospizarbeit bedeutet, wie sie ganz praktisch aussieht und was sie mit den Menschen macht, die begleiten. Darum geht es jetzt.
So, das war ein erster Eindruck und wir wollen heute tiefer eintauchen. Denn hinter dem, was wir gerade gehört haben, stecken echte Menschen, echte Begegnungen und oft sehr bewegende Geschichten. Ich freue mich sehr, dass heute zwei Gäste bei uns sind, die diesen Dienst mit Leben füllen. Zum einen Yvonne Bär. Sie leitet den ambulanten Hospiz- und Palliativdienst der Malteser in Gräfelfing. Herzlich willkommen, Frau Bär.
Danke, schön, dass wir da sein können.
Und bei uns ist auch Barbara Czermak. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Hospizbegleitung. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke.
Was bewegt Sie denn persönlich, sich in der Hospizarbeit zu engagieren? Ich stelle mir das ja nicht einfach vor. Es geht um das Thema Tod. Man verdrängt das lieber erst. Auch als ich mich vorbereitet habe jetzt auf diesen Podcast, habe ich mir gedacht, Mensch, machst du das Thema? Das ist ein anstrengendes Ding. Man schiebt das lieber weg. Ja, ganz normaler Vorgang. Was hat Sie bewogen, sich in der Hospizarbeit zu engagieren? Frau Czermak, in der Praxis.
Ja, also man schiebt das Thema weg, man blendet es aus, weil wir alle Angst haben und weil wir wissen, dass es uns irgendwann auch einholt, das Thema. Und wir schieben es weit weg von uns, räumlich, zeitlich. Was wir damit aber auch tun, ist, dass wir die Leute, die sich damit beschäftigen müssen, weil sie krank sind, weil sie sterben, dass wir die alleine lassen. Und das ist etwas, was ich nicht mag. Also die Tatsache, dass du mit der größten Sorge, mit deiner größten Angst relativ alleine und außen vor sein sollst, gefällt mir nicht. Und deswegen schaue ich da gerne hin und helfe da.
Und wie sind Sie zur Hospizarbeit gekommen?
Es gibt natürlich immer mehrere Erfahrungen, die einen irgendwo hin leiten. Bei mir der unmittelbare Anlass war, dass ich meine Mutter begleitet habe. Die war lange krank und das war eigentlich eine schöne Erfahrung. Meine Mutter war, als ich Kind war, meine Göttin. Aber wir haben uns dann verloren. Also wir hatten lange kein gutes Verhältnis. Und in ihrer Krankheit und in der Begleitung haben wir wirklich schön zusammengefunden. Das war eine schöne Erfahrung. Wir haben das auch beide, das war für uns beide das erste Mal, mit dem Thema umzugehen. Wir haben es, finde ich, beide gut gemacht. Auch meine Mutter hat es toll gemacht. Genau, und das war dann einfach eine ganz gute Erfahrung. Und danach, einige Zeit danach, habe ich dann gehört, dass ein Mann, den ich mal geliebt hatte, dass der gestorben ist. Und da habe ich gemerkt, ich hätte ihn auch gern begleitet. Und das war dann irgendwie so der Anlass, dass ich gesagt habe, ich rufe mal an bei den Maltesern.
Jetzt machen Sie es ehrenamtlich. Mhm. In welchem Umfang kann man das eigentlich machen?
Das kommt ja immer drauf an. Also da gibt es ganz unterschiedliche Variationen. Bei mir ist es so, dass ich wirklich in der komfortablen Lage bin, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Ich habe schon ein Leben, aber ich habe Zeit. Mhm. Und ich widme die gerne auch dieser Aufgabe. Also ich setze mich ein, wie es gebraucht wird. Das, was wir offiziell anbieten, sind immer 2 Stunden pro Woche. Und sozusagen Kolleginnen und Kollegen von mir, die noch voll berufstätig sind, das gibt es ja alles, die Kinder haben, die machen das dann auch wirklich 2 Stunden die Woche, gehen nach Hause zu jemandem, der sie braucht. Und das ist dann die Zeit, die sie der Sache widmen. Ich persönlich kann es auch öfter machen, mache das manchmal auch öfter, vor allen Dingen auch, wenn es gebraucht wird. Also es gibt da ja auch unterschiedliche Phasen in so einer Begleitung. Manchmal ist dann auch Besuch da, da musst du gar nicht hinkommen, wenn Verwandte besuchen. Und dann gibt's wieder Zeiten, wo, weiß ich nicht, viel gebraucht wird, viel Gespräche gebraucht werden, auch einfach tatkräftige Unterstützung gebraucht wird. Und dann gehe ich öfter hin.
Man baut doch auch ein persönliches Verhältnis dann auf bei solchen Gesprächen.
Ja, das tut man.
Wie wird man damit fertig, wenn man sieht, das ist jetzt letztendlich ein Prozess, der unumkehrbar ist, wahrscheinlich meistens, oder?
Mit
welchen Krankheitsbildern kommen die Leute so zu Ihnen?
Die Krankheitsbilder sind ganz unterschiedlich. Der Punkt ist, wir kommen in die Begleitung, wenn es klar ist, dass jemand sowieso klar ist, dass jemand eine lebensverkürzende Krankheit hat und dass er nicht mehr sehr lange zu leben hat. Das wissen wir nicht, wie lange dieser Mensch noch lebt, das ist ja klar. Und er ist auch wirklich nicht verpflichtet, sofort zu sterben, wenn wir kommen, in keiner Weise. Aber es ist klar, in welche Richtung es geht. Und insofern ist das der Deal, auch für mich. Ich würde diese Menschen gar nicht kennenlernen dürfen, wenn sie nicht so krank wären und wenn sie nicht sterben würden. Also das ist natürlich eine ganz andere Art des Umgangs, als wenn du, weiß ich nicht, jemanden auf einer Party kennenlernst oder wie. Wir wissen beide, das ist ernst. Wir wissen beide, es geht zu Ende. Und ich weiß es halt auch vorher schon. Ich stelle mich drauf ein, sonst würde ich die Aufgabe nicht machen. Und das ist aber dann auch so, das ist wie gesagt eine andere Art des Umgangs. Und es ist so, dass wir kommen ja auch nach Hause zu den Leuten. Du bist sehr schnell so manchmal im Allerheiligsten einer Familie oder im Innersten einer Person. Weil für Getue ist da gar keine Zeit und gar kein Raum. Also da bist du sehr unmittelbar verbunden, wenn das klappt. Manchmal passt es auch nicht. Aber wenn du eine Verbindung kriegst, dann es ist ein sehr intensives Miteinander, ein sehr unverstelltes, so wie ich das immer erlebt habe, sehr offen und von viel Respekt gegenseitig geprägt. Das ist eigentlich sehr schön.
Das heißt, die Patienten wünschen sich dann auch jemanden, der sie begleitet und fragen sie deshalb an.
Genau, das ist so. Natürlich checken die uns auch ab. Also es ist völlig klar, dass man nicht, ja, die müssen sich erstmal anschauen, wer da kommt. Ich hatte eine Begleitung, eine Dame, ich glaube, sie war 54, sie ist mit 54 dann auch gestorben. Wir haben uns richtig angefreundet, aber ich nenne sie jetzt mal Karin. Karin war total kritisch mir gegenüber und diesen Menschen, der da jetzt kommt und sie angeblich irgendwie gut begleiten will. Und da hat sie ja auch recht. Und die hat mir von Anfang an gesagt, also alle, die ich jetzt kennenlerne, die schauen mich nur mitleidig an und schweigen und sowas kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und das verstehe ich natürlich total. Genau, und Karin wollte auch von mir wissen, ich habe viel von mir erzählt, warum auch nicht. Und dann wusste sie, wen sie vor sich hat und das fand sie dann in Ordnung. Und wir haben dann, wir waren, glaube ich, so 4 Monate zusammen, bevor sie dann gestorben ist. Und ja, also wir haben dann eine gute Freundschaft.
Das bedeutet auch, dass Sie sich jedes Mal neu einstellen müssen auf jemanden, der ganz unterschiedliche Anforderungen und Ideen und sein ganzes Leben mitbringt dahin, unterschiedliche Bedürfnisse auch hat.
Natürlich.
Auf die Sie erkennen müssen und auf die Sie dann auch eingehen.
Ist ein völlig jede Situation ist völlig unterschiedlich von der Umgebung. Also ich meine, ich war in Villen, ich war in Sozialwohnungen, ich war in Reihenhäuschen, ich war in Familien, wo Papa oder Mama gestorben sind oder eben also sehr krank waren schon. Mhm. Ich war bei einzelnen Personen, Ehepaaren, das ist ja immer völlig unterschiedlich.
Mhm. Sind Sie denn auch für die Angehörigen da?
Ja, schon, natürlich. Mhm. Ich bin auch Ansprechpartnerin für die Angehörigen. Mhm. Wenn das zu große Probleme wären, glaube ich, dann würden wir immer noch jemanden vom Dienst reinholen, dass man sich das dann teilt. Aber klar, also gerade in Familien, wenn da Vater oder Mutter sterben, wenn Kinder da sind, das machen wir auch, dass wir da uns um die Angehörigen kümmern, um die Kinder.
Mhm. Ja. Frau Bär, was machen die Malteser, welche Dienste bieten die Malteser insgesamt an bezüglich des Themas Hospiz und Palliativ?
Zumindest hier in der Region München gibt es nur den ambulanten Hospizdienst. Also es gibt keine stationären Angebote im Bereich Hospizarbeit. Und es ist momentan tatsächlich auch nur in Anführungsstrichen der Hospizdienst in Gräfelfing, also der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst. Und wir haben zusammen, das ist ein bisschen schon jetzt hörbar gewesen bei dir, Barbara, auch einen Kinderhospizdienst. Mhm. Also der ist mit bei uns im Büro. Also wir haben zwei Dienste quasi. Und Barbara ist eine der wenigen, die beide Ausbildungen gemacht haben und in beiden Diensten eben auch tätig sind. Mhm. Und da werden eben Familien begleitet, wo Elternteile schwer erkrankt sind und es Kinder gibt, Minderjährige, die Unterstützung brauchen. Das macht dann vorrangig der Kinderhospizdienst. Eventuell aber gehen wir mit beiden Diensten rein, weil es für die Eltern ja durchaus auch einen Ansprechpartner braucht. Also da ist es oft so, dass man wirklich für die Eltern jemand hat von unserem Erwachsenenhospizdienst und vom Kinderhospizdienst für die Kinder, die da betroffen sind. Mhm. Und das ist in der Regel ja eine sehr belastende, komplexe Situation, also wenn ein Elternteil krank ist und verstirbt. Also fast noch mehr, als wenn ein Kind erkrankt ist, was ja so die Ursprungsaufgabe eines Kinderhospizdienstes ist, ist das erkrankte Kind bzw. das Geschwisterkind zu begleiten. Und es gibt aber seit 2016 eben auch die Möglichkeit, für Kinderhospizdienste Familien zu begleiten, wo ein Elternteil krank ist und versterben wird. Mhm. Ja, da haben wir diese Kooperation, was ganz Hilfreiches, Sinnvolles ist.
Das heißt aber, Sie sind dann auch in den Einrichtungen, das sind ja oft dann auch wahrscheinlich medizinische Einrichtungen, nehme ich mal an, wo man dann da unterwegs ist. Leute sterben ja nicht oder liegen jetzt wahrscheinlich dann nicht in erster Linie zu Hause oder wie ist diese Situation? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist tatsächlich die Idee der Hospizbewegung gewesen, also die Menschen zu Hause zu begleiten, dass sie eben auch zu Hause was für, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, 80% der Menschen möchten gerne zu Hause sterben. Mhm. Und momentan sind es, glaube ich, 40% und wir sind dafür da, wir stehen dafür, da die Möglichkeiten zu schaffen.
Aber für Sie wäre das, ist es egal, wo das
letztendlich ist? Für uns ist es egal. Wir gehen genauso auch in die Altenheime. Mhm. In die Hospize gehen wir normalerweise nur, wenn wir vorher schon begleitet haben, weil die Hospize eigene Ehrenamtliche haben. Auf die Palliativstationen gehen wir, in die Klinik. Also wir gehen schon letztendlich überall hin. Aber die Idee ist eben, das zu ermöglichen, dass es ambulant zu Hause geht und da das Netz zu schaffen.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit Ärzten, Pflegediensten und Angehörigen aus?
Das ist ganz elementar. Also tatsächlich, unser Dienst arbeitet ganz eng mit den SAPV-Teams, also diesen Palliativ-Teams. Mhm. Ich sage immer, das ist so quasi die mobile Palliativstation.
SAPV, müsstest du kurz erklären?
SAPV heißt spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Mhm. Und das gibt seit 2007, glaube ich, 2006 oder 2007, ist es quasi ein Recht jedes Menschen in Deutschland, eben so versorgt zu werden, auch zu Hause, dass man da sterben kann. Und da wurden diese Palliativteams gegründet. Inzwischen ist die Versorgung sehr gut und das ist extrem hilfreich. Und diese Palliativteams werden eben oft gerufen von den Kliniken, also wenn ein Patient in der Klinik eben wieder nach Hause möchte und aber eine sehr intensive Versorgung braucht, dann werden die angerufen und die informieren uns dann, dass es da noch jemand zusätzlich braucht.
Wie viele sind Sie denn eigentlich insgesamt? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir sind im Erwachsenenhospizdienst 3 Hauptamtliche und momentan 87 Ehrenamtliche. Und im Kinderhospizdienst sind es 2 Hauptamtliche und 56 Ehrenamtliche.
Und die sind auch dauernd im Dienst? Ich versuche nur, mir ein Bild zu machen, wie groß die Auslastung ist der Mitarbeiter.
Also die Ehrenamtlichen, also habe ich zufällig gestern geschaut, momentan haben wir 33 Begleitungen laufen, also sprich auch 33 Ehrenamtliche, die im Einsatz sind. Da das aber oft relativ kurze Einsätze sind, gibt es dann eben wieder Wechsel. Also wir brauchen tatsächlich diese hochklingende Anzahl an Ehrenamtlichen, um dann wirklich immer alles zu bedienen, wo jemand gebraucht wird. Also es geht ja dann auch um die Ortsnähe und dann muss es einfach passen. Also das ist uns was ganz Wichtiges, zu schauen, ob der oder die Ehrenamtliche zu den Patienten gut dazu passen.
Jetzt haben wir schon vorhin gehört, wie Sie dazu gekommen sind, mitzumachen, Ihre Motivation. Aber wie wird man denn eigentlich ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Ihnen?
Das ist für Ehrenamt, glaube ich, auch was eher Ungewöhnliches. Uns ist ganz wichtig, dass die Ehrenamtlichen gut vorbereitet sind für diesen Dienst, weil es durchaus herausfordernd ist, Menschen in der Situation zu begleiten. Das heißt, wenn sich jemand interessiert für dieses Ehrenamt und bei uns anruft, dann laden wir den oder diejenige ein und führen erstmal ein Gespräch, damit für beide Seiten klar wird, was kommt auf euch zu und passt es für uns auch, können wir euch so einsetzen.
Aber man wird nicht gleich zu so einem Fall hingeschickt und ist dann da alleine mit jemandem, der stirbt und man hat das noch nie gemacht. Also so eine Herausforderung ist es nicht.
Nein, es kommt tatsächlich dann nach diesem Gespräch, wenn wir uns einig sind, eine sehr intensive Ausbildung. Und die machen wir auch selbst, das sind 120 Stunden. Mit ganz vielen Themen, dann ist auch ein Praktikum dabei und das wird eben ganz eng mit uns Koordinatorinnen. Wir bieten das quasi selber an, diese Ausbildung, und kennen dann unsere Ehrenamtlichen so gut, dass wir sie später eben auch gut einsetzen.
Und was lernen jetzt die Ehrenamtlichen bei der Vorbereitung? Was sind das für Themen dort? Wie kann man sich auf jemanden Sterbenden vorbereiten?
Ja, also es ist im ersten Wochenende, das sind 6 Wochenenden, wo der Großteil des Wissens vermittelt wird. Das erste Wochenende ist eigentlich eher so ein sich damit auseinandersetzen. Was bedeutet das für mich auch, dieses Thema? Also das sind wirklich dann auch also nicht nur eine PowerPoint, sondern Übungen, wo man selber sich ein bisschen reinversetzt auch in dieses, wie kann sich das anfühlen? Was bedeutet Sterben für mich und wie würde ich reagieren?
Muss man dafür mit sich im Reinen sein vorher?
Das wäre ein sehr hoher Anspruch. Ich glaube, dann
hätten wir wenig. Ich frage mich das. Ja, es kann ja sein, dass so ein Todesfall dann bei einem selbst auch enorm was auslöst in irgendeiner Form, oder?
Kann man jetzt auch nicht von vornherein verhindern. Also was wir tatsächlich vorher abfragen ist, ob es Trauerfälle akut gibt bei diesem Ehrenamtlichen, der sich da engagieren will. Und wenn das, ich sage jetzt mal pauschal, im letzten Jahr war, dann würde ich sagen, wir warten noch ein bisschen, weil einfach Trauerarbeit erfordert innere Energie und Zeit und sich auseinandersetzen, und dann ist dafür eigentlich kein Platz, um sowas und eben dieses selbe Thema dann auf diese Art anzugehen.
Welche Eigenschaften sollte man noch mitbringen, wenn man bei Ihnen mitarbeiten möchte?
Also ein ganz wichtiges Thema ist, zuhören zu können. Und es ist eben eine Begleitung und nicht ein jemand durch einen Prozess führen. Das finde ich was ganz elementar Wichtiges. Man ist als Ehrenamtlicher immer in der zweiten Reihe. Also der Sterbende und auch die Angehörigen, die geben vor, wo sie hingehen wollen, wie sie das gestalten wollen. Und die Ehrenamtlichen sind dazu da, Entlastung zu schaffen, da mitzugehen, Räume zu öffnen für Prozesse, die es noch braucht, Entlastung für die Angehörigen und solche Dinge. Also es gibt deswegen auch einen großen Punkt Zuhören und Wahrnehmen, also den Menschen wahrnehmen auf allen Ebenen, eben nicht nur sprachlich, sondern auch mit dem Gefühl, was passiert da jetzt bei dem anderen. Kommunikation ist ganz wichtig, Kommunikation eben auch mit Sterbenden, Kommunikation mit Menschen, die vielleicht auch nicht mehr sprechen können, wo viele denken, da kann man ja jetzt gar nichts mehr erzählen und austauschen. Es geht aber noch sehr viel. 80% der Kommunikation ist eben nicht Sprache, sondern andere Bereiche. Und da geschult zu sein, dass man mit dem Menschen über die Augen, über einen berühren und zu spüren, ist da ein Widerstand. Also solche Dinge werden da geschult. Umgang mit Abschied, wichtiges Thema, hatten Sie ja schon gefragt, wie man damit umgeht dann, wenn jemand dann ja auch verstirbt, also auch als Ehrenamtlicher. Natürlich auch die verschiedenen Krankheitsbilder, Demenz ist ein Thema, pflegeunterstützende Handreichungen, also was kann man in der Situation, wo der Patient ist, noch tun, zum Beispiel Mundpflege oder Lagerungen oder wie fährt man mit dem Rollstuhl mit einem, das ist immer eine sehr nette Veranstaltung, wo dann alle zum einen den Rollstuhl schieben dürfen, aber auch in den Rollstuhl sitzen dürfen, um sich mal vorzustellen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich im Rollstuhl sitze und eben nicht mehr alleine laufen kann. Also das sind alles wichtige Prozesse. Mhm. Spiritualität ist ein Thema. Mhm. Und wie gesagt, das Praktikum ist auch was Wichtiges. Da gehen die Ehrenamtlichen dann ins Altenheim und begleiten da mehr oder weniger, also eher als Besuchsdienst, einen alten Menschen im Altenheim. Und während des Kurses wird dann eben besprochen, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was waren für Herausforderungen, und man kann dann an den Themen direkt dann weiterarbeiten.
Sie haben gerade Spiritualität genannt, die Malteser sind ja auch katholisch. Spielen spirituelle Themen bei so einem Prozess oft eine Rolle?
Auf jeden Fall. Und wir begleiten natürlich ja jeder Religion, jedes Hintergrunds, jeder Nationalität. Deswegen ist jetzt in der Begleitung das Katholische nicht das Vorrangige. Das ist unsere Motivation, die christliche. Mhm. Und
aber ich verstehe. Ja. Sie machen das aus Ihrer Motivation heraus, aber genau. Die Glaubensinhalte oder so sind jetzt nicht der zu transportierende Inhalt Ihrer Arbeit.
Genau. Aber zu spüren, was derjenige dann gerade braucht, ist natürlich ganz wichtig. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also Spiritualität ist ja was ganz Breites. Es kann ein Gespräch sein mit der Ehrenamtlichen. Es kann aber auch sein, dass man merkt, da sind Bedürfnisse, wo man sagt, ja, da holen wir jetzt noch einen Seelsorger, einen Pfarrer oder also wir haben durchaus auch muslimische Familien, dann sorgt man dafür, dass da ein Gesprächspartner kommt. Also das ist durchaus ein Thema, aber viel wirklich einfach auch im Gespräch. Also die Fragen, die man da hat, die man einem Ehrenamtlichen, der außerhalb der Familie steht, dann auch leichter stellen kann als den Angehörigen, die da oft ja auch belastet sind von solchen Themen und dann einfach zu nah dran sind, um das zu beantworten.
Jetzt sind ja solche Situationen oft nicht einfach, nehme ich an.
Ja.
Wie gehen Sie denn, Frau Czermak, vielleicht, wie gehen Sie damit persönlich um, wenn Sie nach Hause kommen? Wie können Sie den positiven Mut behalten? Wie können Sie abschalten von den schwierigen Themen?
Ich persönlich finde es ja nicht schlimm, sozusagen emotional gefordert zu sein. Und ich finde es gar nicht so wichtig, abzuschalten. Es ist ja nicht so, dass ein Angehöriger von mir stirbt. Das ist ja wirklich, wir haben eine gewisse Distanz. Wir haben viel Empathie und ich mag eigentlich jeden, den ich begleite. Und natürlich finde ich es nicht schön, wenn es denen nicht gut geht. Aber es ist ja auch nicht so, dass jeder Tag schlecht ist. Und manchmal ist es auch sehr schön, dass ich was helfen konnte, dass ich was dazu beigetragen habe. Ich gehe da nicht mit so einem schweren Gefühl nach Hause. Mhm. Das ist nicht der Fall. Und was mir auch hilft, sozusagen, damit umzugehen, ist, dass, klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich kann ja an der Situation nichts ändern. Die Situation ist, wie sie ist. Ich bin nicht schuld daran, niemand ist schuld daran. Der Sterbende, die Sterbende muss es aushalten, die Angehörigen auch. Also muss ich nicht drüber nachdenken, was kann ich noch tun, muss ich irgendwas ändern, sondern einfach, hey, wie kann ich da noch unterstützen? Und meistens gehe ich mit einem schönen Gefühl raus. Dass ich manchmal traurig bin, ist keine Frage, aber das finde ich nicht schlimm.
Mhm. Gab es Erlebnisse oder Ereignisse, die Sie besonders berührt haben?
Da gab es viele. Also es gibt Ereignisse, die mich berühren im Sinne von, oh, schon beschäftigen, die ich schlimm finde. Ich hatte jetzt mal eine Begleitung. Das war das erste Mal, dass es so war, dass eine Dame, als ihr klar wurde, dass das jetzt keine Umkehr mehr gibt und dass sie sterben wird, die ist sehr panisch geworden und hatte das Gefühl, ihr ganzes Leben war ein Fehler. ihr ganzes Leben ist falsch gelaufen, alles war schrecklich. Das hat mich berührt, weil es natürlich, wow, heftig ist. Mhm. Dass es diese Art von Berührung, was es viel gibt, ist die Art von Berührung, dass ich merke, hey, wir haben was aufgebaut gemeinsam, ich konnte was helfen. Zum Beispiel gerade diese Dame, wir haben viel gesprochen, wir hatten dann so ein Ritual, dass immer, wenn ich gekommen bin, haben wir einen Tee gemacht und sie hat mir viel aus ihrem Leben erzählt. Das war eine Frau, die oft einsam war und auch so Mobbing-Erlebnisse hatte. Wie auch immer, sie hat mir viel erzählt. Das ist wieder das, was die Frau Bär gesagt hat, zuhören. Ich habe gelernt, nichts zu werten, ich muss auch nicht kommentieren. Das Zuhören ist wichtig. Ich habe mir das gerne angehört, was sie mir sagen wollte. Und sie hatte mir dann zum Beispiel auch, was mich auch berührt hat. Irgendwann hat sie mir gesagt, ach, so eine Freundin wie dich hätte ich gebraucht. Habe ich gesagt, hey, du hast mich doch jetzt, ja, aber bei Zeiten, egal. Und gerade ausgerechnet diese Frau hat mich, das war auch das erste Mal, mich dann, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, uns war beiden klar, dass es das letzte Mal ist. Sie ist dann einen Tag später gestorben. Sie hat mich gefragt, was macht dieser Abschied jetzt mit dir? Das hat mich total berührt zum Beispiel. Mich berührt sowieso jedes Mal, wenn ich höre, und ich höre so schöne Sachen. Ich höre, du warst wie ein Engel, der noch zu mir geflogen kam. Dich hat der Himmel geschickt. Ja, also es war so toll, dass du noch gekommen bist. Solche Sachen berühren mich immer. Und zum Beispiel auch die Dame, von der ich vorhin gesprochen habe, das hatte mich auch sehr berührt. Das war eine meiner ersten Begleitungen. Die Dame, die so kritisch mir gegenüber war. Also nicht kritisch mir gegenüber, aber diese Aufgabe. Wer kommt da? Was machen die hier überhaupt? Was wollen die von mir? Die hatte dann, das war auch so eine der letzten Begegnungen, da war sie auf einer Palliativstation und ich saß an ihrem Bett und sie war ja so eine sehr organisierte Frau. Und dann hat sie mir eben erzählt, ich weiß, draußen ging die Sonne unter vorm Fenster, es war eigentlich eine schöne Abendstimmung und wir saßen da und haben geredet und sie hat mir genau erklärt, wie sie ihre Beerdigung schon geplant hat, was alles schon bezahlt ist, alles war schon im Voraus geplant. Und sie wollte dann eben auch, dass auf ihrer Beerdigung eine Erinnerungskarte verteilt wird, wo eben irgendwie ein Gedicht steht. Und sie hatte schon eine Freundin beauftragt, die Grafikerin ist, auch schon bezahlt, so war sie. Und hat eben, aber die Freundin wollte das alles erst gestalten, wenn nach dem Tod dieser Frau. Und dann hat, ich habe sie ja Karin genannt. Und und dann sagt Karin, ja, aber ich habe ihr schon alles gegeben, den Stick schon gegeben mit den Fotos. Und dann habe ich gesagt, ach, was sind das für Fotos? Sind das Fotos von dir, Karin? Ja, Fotos von mir, aus meinem Leben und von allen Menschen, die mir wichtig waren. Und dann schaut sie mich an und sagt, du bist auch dabei. Weil wir hatten vorher Ausflüge gemacht und so Selfies geknipst. Und das haut dich um. Also eine größere Ehre gibt's ja gar nicht.
Frau Bär, gibt es eine Möglichkeit auch für die Mitarbeiter, dass das nachher aufbereitet wird und dass man in ihren Maltesern auch eine soziale Gemeinschaft hat für Leute, die dort mitarbeiten? Wie tauscht man sich aus bei ihnen?
Das ist wirklich auch ganz wichtig und elementar, dass regelmäßig die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen. Also wir haben einmal im Monat für alle Ehrenamtlichen eine Gruppe, wo man sich trifft und eben über diese Themen austauscht. Und ein Stück weit ist das ja schon vorbereitet durch diesen Vorbereitungskurs, von dem ich gesprochen habe. Das ist eine Gruppe von 12 bis 16 Leuten. Und durch dieses Durcharbeiten dieser Themen wird man eine ganz gefestigte Gruppe, wo man sich ganz nah ist, kannst du sicher bestätigen, Mama. Mhm, und das wird dann quasi fortgesetzt. Also diese Gruppe trägt wirklich einen in diesen ganzen auch Herausforderungen oder wenn man mal Schwierigkeiten hat oder auch wenn man mal was Berührendes erzählt, dass die anderen davon eben auch wirklich profitieren und sich unterstützen. Also
aber auch die Koordinatorinnen, das sag ich jetzt mal, sind einfach klasse und die können wir immer ansprechen. Und mit jedem Problem, die sind immer erreichbar für uns und wir können da mit jedem Problem hinkommen, mit jeder Unsicherheit. Das ist total wichtig.
Sie sind auch füreinander da und hören sich gegenseitig zu.
Oh ja, ja. Und helfen natürlich auch. Also die Koordinatorinnen sind natürlich noch viel erfahrener als wir Ehrenamtlichen. Und wenn es Situationen gibt, wo wir nicht genau wissen, hey, wie soll ich mich da verhalten oder was gibt's für Möglichkeiten, ist immer sofort Hilfe da. Also da ist, man ist nicht allein mit der Situation, das ist wichtig.
Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich kann mir das für mich vorstellen, auch sowas zu machen, wo müsste der jetzt hingehen, um sich bei Ihnen zu melden und Interesse zu bekunden?
Einfach anrufen, auf der Homepage steht die Telefonnummer, dann ist auf jeden Fall jemand im Büro.
Malteser Gräfelfing würde man suchen, wahrscheinlich bei Google.
Genau, Gräfelfing Hospizdienst.
Hospizdienst.
Und man wird dann auf der Homepage von den Maltesern weitergeleitet zum Hospizdienst.
Man ruft einfach an und fragt mal nach.
Dann ruft man einfach an,
man kann sich treffen.
Macht man Termin und bespricht sich und los geht's.
Gut, zum Schluss vielleicht, gibt es was Sie sich wünschen für die Zukunft der Hospizarbeit?
Also mein Wunsch wäre immer wieder, dass es mehr Menschen bekannt ist. Also es ist nach wie vor, die Hospizbewegung gibt es seit über 40 Jahren, gibt es viele Menschen, die es nicht kennen. Also stationäre Hospize, das haben viele schon mal gehört. Es gibt sowas, wo man dann eben die letzten Wochen verbringen kann. Aber dass es eben die Möglichkeit von ambulanten Hospizdiensten gibt, wo man zu Hause eben unterstützt wird in dieser Vernetzung mit dann diesen Palliativteams und eben der Unterstützung durch Ehrenamtliche. Das wissen immer noch wenige auch, weil war am Anfang schon viele sich nicht damit beschäftigen wollen und die Informationen, die es gibt, dann nicht so aufnehmen. Und das wäre mir schon ein Anliegen, dass es mehr wissen, weil wir eben auch feststellen, dass es so hilfreich ist für Patienten und deren Familienangehörige, diese Unterstützung zu haben.
Frau Czermak?
Ja. Ja. Also was noch nicht mal ich wusste, als ich den Kurs angefangen habe, ist, dass es diese ambulanten Palliativteams, diese medizinischen Palliativteams gibt. Das war mir ehrlich gesagt auch neu und die sind so segensreich. Das sind so tolle Ärzte, Ärztinnen, so tolle Schwestern. Also dass man wirklich medizinisch die Möglichkeit hat, zu Hause zu sein und zu sterben, fast immer, wenn man das will. Das war mir nicht klar und das ist natürlich sozusagen die Basis unserer Arbeit, weil dann kommen wir dazu und können auch noch seelisch unterstützen. Aber es geht und das wissen viel zu wenige. Das stimmt.
Jetzt haben wir uns eine halbe Stunde über Hospizarbeit unterhalten und es ist für mich die Zeit wie im Fluge vergangen. Also es war toll, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ich habe gesehen, es ist ein Thema, das berührt und auch Mut macht. Es ist gar nicht so auswegslos. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man sich da so relativ einfach drüber unterhalten kann oder auch bedenkenlos drüber unterhalten kann, ohne dass man gleich in das die totale eine Krise bekommt oder irgendwie runtergezogen wird oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und es zeigt auch, dass man angesichts des Abschieds ganz viel Menschlichkeit und Nähe haben kann. Ich glaube, das ist ja das, was wir uns auch vor solchen Situationen eigentlich gerne wünschen würden, dass es mehr Nähe und mehr Zuhören gibt. Insofern also herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit insgesamt. Ein herzliches Dankeschön an Yvonne Beer und an Barbara Czermak für ihre Offenheit und für ihre Einblicke in ihre Arbeit und auch für Sie fürs Zuhören. Das war Total Sozial. Danke fürs Zuhören und alles Gute für Sie.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.